Lass uns noch einmal beten. Herr, wir bitten dich, dass das immer mehr wahr sein möge über unser Leben, dass wir dir von ganzem Herzen nachfolgen. Und wir bitten dich deshalb darum, dass du uns heute einen neuen Blick auf deine Größe, auf deine Herrlichkeit, auf deine Erhabenheit schenkst, dass wir erkennen, wie wunderbar groß du bist, dass du der Herr und Meister unseres Lebens bist, dass du uns erlöst hast und dass wir deshalb dir nachfolgen, wo immer du uns auch führst. Amen. Unser heutiger Predigttext kommt aus dem Markus-Evangelium, nämlich die ersten paar Verse aus dem Kapitel 9, und dann habe ich noch einen ergänzenden Text aus dem zweiten Petrusbrief. Ich lese uns Markus 9, 1 bis 13, direkt im Anschluss an das, was Manfred gelesen hat. Und Jesus fügte hinzu: Ich sage euch, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes in seiner Macht kommen sehen. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie ganz allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Seine Kleider begannen leuchtend weiß zu glänzen, so hell, wie es kein Färber auf der ganzen Erde hätte machen können. Dann erschienen Elia und Mose vor ihnen. Die beiden redeten mit Jesus. Da ergriff Petrus das Wort. Rabbi, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Petrus wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. So erschrocken waren er und die beiden anderen Jünger. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und als sie um sich schauten, sahen sie auf einmal niemand mehr außer Jesus. Er allein war noch bei ihnen. Während sie den Berg hinunterstiegen, schärfte Jesus den 3 Jüngern ein, niemand zu erzählen, was sie erlebt hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Diese Bemerkung Jesu ließ sie nicht mehr los, und sie überlegten miteinander, was er wohl damit gemeint hatte, als er von der Auferstehung von den Toten sprach. Schließlich fragten sie Jesus: Warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuerst Elia kommen muss? Jesus erwiderte: Es stimmt, zuerst kommt Elia und stellt alles wieder her. Doch wieso heißt es in der Schrift, dass der Menschensohn vieles erleiden muss und von den Menschen verachtet sein wird? Ich sage euch aber, Elia ist bereits gekommen und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. So steht es ja auch über ihn in der Schrift. Und dann noch aus 2. Petrus 1, 16 bis 18. Denn wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischem Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren, diese Stimme, die vom Himmel kam. Jeder Mensch trägt in seinem Herzen eine tiefe Sehnsucht. Wir Menschen sehnen uns danach, Herrlichkeit zu sehen. Das ist der Grund, warum Menschen regelrecht zu Orten wie dem Grand Canyon pilgern oder zu den Niagara-Fällen oder auch zum Elbsandsteingebirge. Sie wollen die Herrlichkeit dieser Orte mit ihren eigenen Augen sehen. Sie bestaunen, um nur ein bisschen von dieser Sehnsucht in ihnen zu stillen. Das ist auch der Grund, warum sich manche Menschen regelrecht für Sport begeistern können. Wenn sie sehen, dass ein Mensch zu einem Basketballkorb hochspringt, der über 3 Meter groß ist und da quasi mit Leichtigkeit den Ball hineinlegt, dann sehen sie dort etwas, nämlich Herrlichkeit in menschlicher Form. Oder andere sehen diese Herrlichkeit in einer perfekt aufgeführten Ballettvorführung, in einem architektonischen Meisterwerk. Sie finden sie in der Literatur. Aber wir alle hungern danach, Herrlichkeit zu sehen. Das ist der Grund, oder der Grund dafür ist, dass wir genau dazu geschaffen wurden, nämlich anzubeten. Wir sind anbetende Wesen. Wir können nicht anders, als etwas anzubeten. Wir sehen uns danach, etwas zu sehen, was größer ist als wir selbst, was unser kleines Leben überragt. Etwas oder jemand, dem wir unser Herz schenken können. Und wenn sich diese Anbetung nicht auf Gott ausrichtet, wird sich unser Herz irgendetwas anderes suchen, das es anbeten kann. Ich möchte ein paar Zeilen aus einem Buch lesen, das das gut auf den Punkt bringt. Der dreieinige Gott ist das Einzige, das groß genug ist und interessant genug ist, um das Gewicht der Herrlichkeit und letztendlich auch der Anbetung zu tragen. Alles andere wird dir das Herz brechen. Geld ist nicht sicher genug. Sex ist nicht aufregend genug. Unterhaltung ist nicht beeindruckend genug. Musik ist nicht interessant genug. Essen ist nicht befriedigend genug. Menschen sind nicht verlässlich genug. Die Welt ist nicht gut genug. Die Schöpfung ist nicht dauerhaft genug. Wir wurden von Gott und für Gott geschaffen. Und solange wir das nicht begreifen, sind wir ruhelose, unglückliche Herrlichkeitsjäger, die immer nach mehr suchen. Nur Gott, das höchste und größte Gut, der unendliche Heilige, ist endlich genug. Und mir scheint es so, dass die Botschaft dieses Textes, den wir gerade gelesen haben, die Botschaft, die Markus uns hier predigt, eine einfache ist. Jesus Christus ist der Herrliche. Er ist unübertroffen in seiner Großartigkeit. Er überragt alles in seiner, wie Petrus es bezeichnet, in seiner majestätischen Größe. Schau also auf ihn. Betrachte ihn so lange und ausdauernd, bis du seine Herrlichkeit erkennen kannst und anbetend vor ihm niederfällst. In diesen Versen sehen wir drei Wege, wie Markus uns hilft, die majestätische Größe Jesu zu erkennen. Erstens, erkenne die majestätische Größe in der Offenbarung seiner Herrlichkeit. Das sind die ersten drei Verse. Dann zweitens, erkenne die majestätische Größe in seiner Stellung als der Sohn Gottes. Und drittens, erkenne die majestätische Größe in seiner Auferstehung und in seinem Tod. Geht es dir auch so wie mir, dass wenn du diese Geschichte liest, dass du gerne in diesem besonderen Moment dabei gewesen wärst, mit Jesus auf diesen Berg zu steigen und das zu sehen, was die Jünger in diesem Moment sehen durften? Wäre es nicht genial gewesen, mit eigenen Augen die Herrlichkeit Jesu zu sehen? Wenn ich ehrlich bin, beneide ich manchmal die biblischen Personen, wie zum Beispiel Mose und Elias, denen Gott auf ganz besondere Art und Weise begegnet ist und sich ihnen auf ganz besondere Art gezeigt hat. Denn das, was die Jünger hier erleben, ist etwas ganz Besonderes. Es erinnert uns an Ereignisse aus dem Alten Testament, an 2. Mose 24, wo Mose auch auf einem Berg, nämlich dem Berg Sinai, eine Gotteserscheinung hatte. Oder an 1. Könige 19, wo Elia auch Gott auf einem Berg, auf dem Berg Horeb, begegnete. Auch bei diesen Gotteserscheinungen gibt es eine Wolke. Auch hier haben wir diese Wolke, die sie umhüllt. Und wir haben eine Stimme aus dem Himmel, was wir auch in dem zweiten Buch Mose haben. Und all diese Dinge zeigen uns, hier zeigt Gott seine Herrlichkeit auf eine Art und Weise, die er wie er es sonst nicht tut. Für einen Moment zieht er quasi den Vorhang zurück und lässt seine Herrlichkeit sehen, wie sie sonst nicht sichtbar ist. Und Petrus, Johannes und Jakobus erleben genau so eine Gottesoffenbarung in diesem Moment. Auch in dieser Abgeschiedenheit des hohen Berges dürfen sie einen Blick auf Jesu Herrlichkeit erhaschen. Sie sehen dann, wie Jesus vor ihren Augen verwandelt wurde, wie er glänzte, wie er strahlte, wie er leuchtete. Und seine Kleider so weiß wurden, weißer als Schnee, weißer als jeder Färber sie machen kann. So hatten sie Jesus noch nie vorher gesehen. Und in dem Moment erkennen sie und sie fürchten sich. Sie erkennen und sind völlig erschrocken und sie erkennen, Jesus ist viel, viel mehr als ein gewöhnlicher Mensch. Er ist der König der Herrlichkeit. Sie sehen für einen Moment seine majestätische Größe. Sie sehen ihn in seiner königlichen Würde. Sie sehen ihn in seinem himmlischen Glanz. Und so wie Jesus seinen Jüngern in diesem Moment erschienen ist, So wird Jesus eines Tages allen Menschen erscheinen. Auch wir werden Jesus eines Tages so sehen. Die meisten von uns haben wahrscheinlich schon mal einen Filmtrailer gesehen, so eine Filmvorschau, eine kurze Zusammensetzung von ganz kurzen Szenen aus einem Film. Und diese Trailer sind dazu gemacht, dass uns der Appetit angeregt werden soll, diesen Film dann ganz zu schauen. Und so ein Trailer will uns sagen, so genial wird dieser Film sein, der hier beworben wird. Und so ähnlich ist das, was die Jünger hier erleben. Sie bekommen einen Vorgeschmack auf das, was kommt. Sie sehen, so genial wird es sein, wenn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint. Und deshalb berichtet Petrus auch später in seinem zweiten Brief von dieser Erfahrung. Und er zieht genau diese Verbindung. Er sagt, weil wir, die Apostel, die Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen haben, wissen wir alle, die an Jesus Christus glauben, wir wissen, dass Jesus Christus wiederkommt und seine Macht offenbaren wird. Und nicht nur Petrus und Johannes und Jakobus, die direkten Zeugen dieses wahnsinnigen Erlebnisses, nicht nur sie haben diese Gewissheit, sondern wir alle haben diese Gewissheit. Petrus sagt, denn wir haben uns nicht auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser aller Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Gott hatte ihnen einen besonderen Platz in seinem Plan mit dieser Welt gegeben. Sie waren die Augenzeugen dieses wunderbaren Ereignisses, damit wir, Menschen, die 2000 Jahre später leben, die Gewissheit haben können darüber, wer Jesus ist und dass er eines Tages in Herrlichkeit wiederkommt. Also ja, wir hätten ihn gerne mit unseren eigenen Augen gesehen. Aber Gott hat es anders sich überlegt. Er hatte einen anderen Plan und er hat in seiner Weisheit entschieden, dass es für unseren Glauben heute ausreichend ist, dass wir diese aufgeschriebenen Augenzeugenberichte von diesen drei verlässlichen Zeugen haben. Und in gewisser Weise ist das auch schon in unserem Text angedeutet, dass genau das Jesu Plan war. In Vers 9 verbietet er ihnen regelrecht, darüber zu sprechen, was sie gesehen haben. Er sagt, ihr sollt nicht darüber sprechen, aber dieses Redeverbot gilt nur für einen bestimmten Zeitraum, bis zu der Auferstehung. Was dann automatisch bedeutet, dass sie nach der Auferstehung sehr wohl von dem sprechen sollten, was sie dort gesehen haben und das bezeugen sollten, was sie erlebt hatten. In dem Sinne kann dann keiner von uns sagen, Gott hat sich mir nicht persönlich gezeigt. Ich hatte nicht so eine wunderbare Gotteserfahrung und deshalb werde ich nicht an ihn glauben. Denn wir alle haben ein zuverlässiges Zeugnis, eine zuverlässige Berichterstattung, was ein starkes und ein ausreichend starkes Fundament ist, worauf wir unseren Glauben bauen können. Unseren Glauben darauf, dass Jesus Christus tatsächlich so in seiner Herrlichkeit wiederkommen wird. Und deshalb dürfen wir 2000 Jahre später dieselbe Hoffnung haben. Bald schon werden wir ihn sehen, so wie die Jünger ihn hier sehen durften, in seinem ganzen herrlichen Glanz, in seiner majestätischen Größe. Aber es ist auch wichtig, wann dieser Ausblick in die Zukunft im Markus-Evangelium uns berichtet wird. Wir hatten es gerade von Manfred gehört in der Textlesung. Jesus hat am Ende von Kapitel 8 das allererste Mal davon gesprochen, dass er leiden würde, dass er sterben würde. Und er hat seine Jünger aufgerufen, ihm auf diesem Weg des Kreuzes nachzufolgen. Und er ruft uns auf, ihm auf diesem Weg nachzufolgen. Und deshalb ist das Ende von Kapitel 8 quasi der Wendepunkt im Markus-Evangelium. Ab diesem Moment, am Ende von Kapitel 8, geht alles auf das Kreuz zu, läuft alles auf das Kreuz zu. Jesus macht sich auf nach Jerusalem. Er fängt an, über das Kreuz zu sprechen und dann geht er nach Jerusalem, um dort zu sterben. Vorher, in den ersten 8 Kapiteln, sehen wir Jesus vor allem in seiner Macht. Wir sehen, dass er der allmächtige Sohn Gottes ist, der den Sturm stillt, der Kranke heilt, der Dämonen austreibt, der die Autorität hat, Sünden zu vergeben. Aber danach, dann ab Kapitel 9 oder hier ab dem Ende von Kapitel 8, lernen wir eine weitere wichtige Wahrheit über Jesus. Der herrliche König Gottes ist gleichzeitig der leidende Knecht Gottes, der sich auf den Weg nach Jerusalem macht, um am Kreuz zu sterben. Sein Weg zum Thron ist der Weg zum Kreuz. Und ganz am Anfang dieses Weges werden wir gewiss gemacht, dass Jesu Leiden und Jesu Sterben nicht das Ende ist. Auch für uns nicht, wenn wir ihm folgen. Was auch immer uns als Jünger Jesu in diesem Leben zustößt. Und Wir haben im Petrusbrief das häufiger gehört, dass Christsein bedeutet, dass wir auch an den Leiden Christi teilhaben werden. All das, will uns dieser Abschnitt sagen, all das ist nicht das Ende. Eines Tages werden wir Jesus so sehen, wie ihn die Jünger hier gesehen haben, in seiner Herrlichkeit. Und so wie die Bibel darüber spricht, scheint es so, dass ein Blick auf diese Herrlichkeit Jesu Christi ausreichen wird, um all das, was wir für Jesus erlitten haben, all das, was wir für ihn erduldet haben, nicht nur auszugleichen, sondern um ein unendliches Maß wieder gut zu machen und uns, ja, das ist ein unendlich größeres Maß der Herrlichkeit, was wir erleben werden gegenüber den Leiden, die wir in dieser Welt erleben, wenn wir nur einen Blick auf Jesus werfen. Dann kommen wir zu den Versen 4 bis 8 und hier erkennen wir die majestätische Größe in seiner Stellung als Sohn Gottes. Auch wenn Petrus später dann die richtigen Schlüsse aus dieser Erfahrung gezogen hat, war er in dem Moment, als er das erlebt, sagen wir mal, überfordert mit dem, was er gesehen hat. Das Markus-Evangelium als Ganzes macht keinen Hehl daraus, dass die Jünger Jesu nicht unbedingt die steilste Lernkurve hatten, wenn es darum ging, zu verstehen, wer Jesus ist und wozu er gekommen war. Gerade erst in Kapitel 8 am Ende hatten wir gesehen, dass als Jesus von seinem notwendigen Tod und von seiner Auferstehung gesprochen hat, Petrus versucht, ihn davon abzuhalten. Er konnte nicht begreifen, dass Jesus als Christus, als Messias, auch die Rolle des leidenden Gottesknechtes aus Jesaja 53 einnehmen musste, um durch sein Leiden und durch seinen Tod sein Volk zu erlösen. Und auch jetzt in diesem Moment in Kapitel 9 heißt es, dass er nicht wusste, was er sagen soll, und er macht einen Vorschlag. Und auch dieser Vorschlag zeigt, dass er noch einiges über Jesus noch nicht verstanden hatte. Vermutlich ging Petrus in dem Moment davon aus, dass es das jetzt war, dass das jetzt das Ende ist quasi, dass sie das Ziel erreicht haben, dass sie jetzt schon in die ewige Ruhe eingegangen waren, und durch dieses Bauen der Hütten wollte er diesen Moment für immer festhalten. Aber er hatte noch nicht verstanden, dass Jesus zuerst leiden musste, um dieses neue Zeitalter, dieses ewige Gottesreich, diese Sabbatruhe herbeizuführen. Und er hatte auch noch nicht gesehen, dass nicht nur er und zwei seiner weiteren Jünger dabei sein würden, sondern dass Gottes ganzes Volk an dieser besonderen Herrlichkeit teilhaben würde. Aber noch etwas anderes war an diesem Vorschlag, drei Hütten zu bauen, verkehrt. Es scheint so, als stell er damit Jesus auf dieselbe Stufe wie Mose und Elia. Drei Hütten, eine für Jesus, eine für Mose, eine für Elia. Und keine Frage, Mose und Elia sind zwei herausragende Charaktere in der Heilsgeschichte Gottes. Aber im Vergleich zu Jesus Christus sind sie wie Sterne, während er die Sonne ist. Sie sind Diener, während Jesus der Meister ist. Durch Mose kam das Gesetz Gottes, aber Jesus Christus ist die Erfüllung dieses Gesetzes. Elia steht für die ganzen Propheten im Alten Testament, aber Jesus Christus ist die Erfüllung all dieser Prophetien, die wir im Alten Testament lesen. Und so scheint es zumindest so, als würde Gott selber durch das, was dann als nächstes passiert, Petrus zurechtweisen. Gott spricht nämlich dann aus der Wolke: Dies ist mein geliebter Sohn, und stellt Jesus allein ins Rampenlicht. Auf ihn sollt ihr hören. Und dann waren Mose und Elia nicht mehr zu sehen. Mose und Elia gehören zu denen, die im Alten Testament die Diener des Herrn genannt werden. Und Gott hatte einige von diesen Dienern des Herrn, die ihm gedient haben. Aber er hat nur einen Sohn, und das ist Jesus Christus. Er überragt alle in seiner Stellung als Sohn Gottes. Und aufgrund dieser Erhabenheit und Größe Jesu sollen wir auf ihn hören. Jesus Christus ist das Letzte, das Endgültige, das ultimative Wort Gottes. Deshalb schreibt der Hebräerbriefschreiber am Anfang seines Briefes: Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Niemand ist größer und erhabener als der Sohn. Willst du Gott kennenlernen? Und willst du wissen, wie du eine Beziehung zu ihm haben kannst? Höre auf den Sohn Gottes. Willst du den Willen Gottes für dein Leben erkennen? Höre auf den Sohn Gottes. Willst du erfahren, wie du in dieser Welt leben kannst, sodass es Gott gefällt? Höre auf den Sohn Gottes. Weil Jesus Christus der Sohn ist, hat jedes einzelne seiner Worte für uns das Siegel der göttlichen Wahrheit. Er teilt uns Gottes Willen mit. Und das gilt für alles, was er gesagt hat. Aber in diesem Kontext denke ich insbesondere für das, was er über sein eigenes Sterben und über sein eigenes Leiden angekündigt hat. Das, was die Jünger in diesem Moment scheinbar noch nicht verstehen konnten. Petrus will es nicht wahrhaben, dass sein Meister ans Kreuz gehen muss. Und Gott sagt zu ihm: Höre auf meinen geliebten Sohn, vertraue ihm. Aber Petrus und die anderen Jünger waren auch nicht völlig auf dem Holzweg. Ihr Unverständnis war vermischt mit dem, was sie schon begriffen hatten. Und so können wir nicht nur von dem lernen, was sie noch nicht verstanden hatten, sondern umso mehr von dem lernen, was sie schon begriffen hatten. Petrus hatte sehr wohl etwas über die Größe Jesu Christi verstanden. Das wird deutlich an dem, wie er Jesus Christus anspricht. Rabbi. Das hebräische Wort Rav bedeutet großer oder bedeutender. Und durch diese Endung I wird aus dem Großer mein Großer. Oder manchmal wird es dann auch übersetzt mein Meister. Und das ist doch die entscheidende Frage. Haben wir das erkannt, was Petrus erkannt hat? Ist Jesus dein Meister? Ist er dein Großer? Und nicht nur irgendwie in der Theorie, sondern in der Praxis spiegelt sich in deinem Leben der Wunsch wider, dass Jesus Christus dein Meister ist. Gibt es diese Momente, wo du erkennst, dass du einen anderen Weg einschlagen musst, weil du nicht den Willen deines Meisters getan hast, sondern deinen eigenen Willen getan hast? In unserem Leben zeigt sich letztendlich, wie viel wir tatsächlich von der Größe Jesu Christi erkannt haben. Auf alles, was Jesus sagt, wollen wir dementsprechend hören und handeln. Und heute hören wir seine Stimme, wenn wir die Bibel lesen. Nicht nur die Stellen, wo Jesus in wörtlicher Rede etwas sagt, sondern die ganze Schrift ist von dem Geist Gottes, dem Geist Christi, inspiriert, eingehaucht, sodass wir in jedem dieser Worte die Worte Jesu Christi haben. Und deshalb sind wir immer, wenn wir die Bibel lesen, herausgefordert, es als Jesu Worte zu hören, als Jesu Worte an uns, indem wir seine Verheißungen wirklich vertrauen, seine Warnungen wirklich ernst nehmen, seine Gebote wirklich befolgen und seine Zurechtweisung wirklich annehmen. Jesu majestätische Größe ist in seiner Stellung als Sohn Gottes zu erkennen. Und das ist nicht nur eine Sache, die wir an einem Sonntag, geschweige denn in der darauffolgenden Woche, irgendwie abhaken können. Okay, jetzt habe ich das gehört und jetzt habe ich erkannt, Jesus ist der Größte und Haken. Nein, es ist ein Lebensprojekt. Und deshalb hören wir nicht auf, weiter, so wie auch Paulus immer dafür zu beten, für die Erkenntnis Jesu Christi. Wir beten darum und wir ringen darum, Jesus Christus immer mehr als den zu erkennen, der er ist. Und immer mehr ihn als den alles Überragenden zu erkennen. Das bedeutet letztlich Christsein. Einmal das grundsätzlich erkannt zu haben, aber dann immer weiter darin zu wachsen, dass Jesus der Herrliche, der Überragende, der Größte ist. Und dann kommen wir noch zuletzt zu den Versen 9 bis 13. Erkenne die majestätische Größe Jesu in seiner Auferstehung und in seinem Tod. Als sie wieder von diesem Berg heruntersteigen, haben die Jünger mit Jesus ein Gespräch. Und wir lernen aus diesem Gespräch zwei weitere Aspekte, die uns Jesu majestätische Größe erkennen lassen. Zunächst einmal, Jesus wird von den Toten auferstehen. Und das ist für uns vielleicht, wir haben das schon so oft gehört, aber das ist enorm. Jesus wird von den Toten auferstehen. Zu dem Zeitpunkt dieses Gesprächs liegt die Auferstehung noch in der Zukunft. Aber nur kurze Zeit danach ist Jesus, genauso wie er angekündigt hat, tatsächlich von den Toten auferstanden. Und das ist ein weiterer Beweis für seine majestätische Erhabenheit. Jesus ist stärker als der Tod. Wir haben das vorhin gesungen, Jesus, meine Hoffnung, lebt. Jesus hat durch seine Auferstehung das Grab besiegt. Er hat unsere Ketten zersprengt und er hat uns in Freiheit geführt. Die Auswirkungen dieser Auferstehung sind so unendlich groß, dass sie uns Jesu Größe erkennen lassen. Was Jesus durch seine Auferstehung für uns getan hat, ist unübertroffen. Aber gerade diese Ankündigung seiner Auferstehung von den Toten bereitet seinen Jüngern zu diesem Zeitpunkt noch Schwierigkeiten. Was soll das bedeuten, fragen sie sich, dass der Menschensohn von den Toten auferstehen soll? Für sie passt das einfach nicht zusammen. Der Menschensohn, der Ehrentitel für den Messias und Auferstehung von den Toten. Und Jesus macht in diesem Gespräch dann nochmal deutlich, der Menschensohn wird vieles erleiden, so wie es in der Schrift vorausgesagt wird. Und Jesus stimmt seinen Jüngern überein, dass sie recht haben mit dieser Erwartung, dass vor dem Ende aller Dinge noch eine Elia-Figur auftreten wird. Aber er sagt ihnen auch, dass genau diese Prophezeiung aus dem Propheten Maleachi, nämlich um genau zu sein in den allerletzten zwei Versen aus dem Alten Testament, dass sich diese Prophezeiung schon erfüllt hat, nämlich in dem Auftreten von Johannes des Täufers. Matthäus hat dieses Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern auch aufgezeichnet und aufgeschrieben und am Ende von Matthäus 17 in diesem Kapitel heißt es, da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer sprach. Also dieser Elia, der, sage ich mal, den Weg bereitet, das ist Johannes der Täufer. Und die Lektion dieses kurzen und knappen Gespräches zwischen Jesus und seinen Jüngern an die Jünger ist, dass sie alles, was die Schrift sagt, ernst nehmen sollen. Sie sollen nicht nur auf diese eine Sache schauen, was ist denn mit Elia, ist er schon gekommen, sondern sie sollen auch auf das schauen, was auch über den Menschensohn in der Schrift ganz klar gesagt wird, nämlich, dass der Messias leiden wird. Jesu Christi Größe zeigt sich nicht nur in seinem siegreichen Erscheinen, in der Herrlichkeit, sie zeigt sich nicht nur in seiner Auferstehung, sondern sie zeigt sich vor allem in seinem Leiden am Kreuz. Am Kreuz erkennen wir die wahre Größe Jesu Christi. Der Sohn Gottes wird ein Diener. Er erniedrigt sich bis zum Tod am Kreuz, um uns zu erlösen und uns Anteil zu geben an seiner Herrlichkeit. Wo sonst finden wir so etwas, dass sich Gott selbst erniedrigt und sich aus Liebe zu uns in den Tod gibt? Es gibt kein größeres Geheimnis, kein größeres Wunder, keine größere Liebe, keine größere Herrlichkeit, als dass sich der Sohn Gottes für uns am Kreuz hingegeben hat. Und deshalb halten wir dieses Kreuz hoch, weil wir in dem Kreuz die wahre, die majestätische Größe unseres Retters Jesu Christi erkennen. Wir alle beten etwas an. Wir alle sehnen uns nach Herrlichkeit. Aber nichts und niemand in dieser Welt ist größer, erhabener und herrlicher als Jesus Christus. Also lasst uns ihn anbeten. Amen. Herr, wir bitten dich darum, dass du uns immer mehr die Augen unseres Herzens dafür öffnest, dass wir dich in all deiner Größe und Erhabenheit und Herrlichkeit erkennen können. Und dass diese Erkenntnis uns dazu führt, dich anzubeten mit unserem Leben. Amen.